Nee, auf jeden Fall. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte einen kleinen Überblick geben über so Low-Power-Wide-Area-Netzwerke. Das haben die einen oder anderen vielleicht schon mal von euch gehört. Dass das jetzt so irgendwie, wer das erste Bingo-List übrigens voll hat, der kriegt nachher eine Mate. dass das jetzt so der neue heiße Scheiß ist, dass es da ganz viel tolles Spielzeug gibt. Low-Power-Wide-Area-Netzwerke, was ist das überhaupt? Hier auch dieser Grafik da oben sieht man mal so ein paar, also es geht um Funktechnologien. Ja, naja, Wide-Area-Netzwerke gehen auch mit Kabel. Und hier sieht man so ein paar verschiedene Funkstandards. Hier oben links sieht man die WLAN-Standards, darunter Bluetooth, so ein Nearfield-Zeug, auch die zwei WBAN und WPAN, das sind so irgendwie komisches Zeug von der IEEE, das fast niemand benutzt. Zigbee ist kaputt. da oben das, diese Mobilfunkstandards und da unten rechts, wo bei Range Long steht und Bandwidth Low, da bewegen wir uns jetzt. VSAT, das ist so für mobile Satellitenkommunikation, die man auf dem LKW zum Beispiel schrauben kann. Warum will man sowas irgendwie? Weit funken, aber dann so ohne Bandbreite. Bandbreite ist doch das, was irgendwie jeder haben will. Es geht darum, im Internet der Dinge ganz viele Sensoren miteinander zu verknüpfen und diese Sensoren, also wenn die halt irgendwie eine Temperatur messen sollen oder irgendwas anderes machen sollen, dann brauchen die halt einfach nicht viel Bandbreite. Da geht es einfach ganz oft irgendwie tatsächlich um so dumme Dinge wie Temperatur kontrollieren im Gewächshaus. Und da wird halt eine lange Standzeit vorgezogen, also dass man die Geräte nehmen kann, da eine Batterie dran kleben und dann wirft man die irgendwo hin. Und da gab es auch schon irgendwie Leute, die der Meinung waren, das ist voll gut, da überwachen wir Parkplätze damit, das betonieren wir gerade ein, weil das hält 10 Jahre, dann ist das im Asphalt drin und das reicht, wenn der einmal in der Minute nachschaut, ob da jetzt ein Auto dran ist. Und wenn dann tatsächlich was geändert hat, dann kann das auch übers Radio irgendwo anders hinschicken. Genau. Außerdem spielen dann so Dinge rein, dass man halt einfach die Ansprüche an den Funkkanal runtergeschraubt hat, was Latenzen und Bandbreite angeht. Genau, da muss man dann halt primär unterscheiden, befindet man sich im lizenzierten Spektrum, also was war das? Heute hat man es schon mal irgendwie von der BNetzA in Deutschland und auch irgendwie im Rest der Welt gibt es Institutionen, die so ein Shared Medium wie Luft verwalten und dann bestimmen, wer da auf welcher Frequenz funken darf. Und da gibt es halt Frequenzen, für die muss man ganz, ganz viel Geld bezahlen. Die Mobilfunkfrequenzen, also das bezahlen wir am Ende, das tolle viele Geld, das man jetzt für diese 5G-Auktion erwirtschaftet hat. Und es gibt halt lizenzfreie Spektren, zum Beispiel das 2,4 GHz Band von WLAN und Bluetooth und Zigbee. Das ist so, das heißt ISM-Band. Genau. Da gibt es, also da zu diesem Bereich, Frequenzbänder gehören nachher noch mehr, da kommen wir noch drauf. Genau. Und da muss man irgendwie sich mal entscheiden, so welche Route wählt man grundsätzlich. Und da gibt es halt ein paar verschiedene Technologien. Da ich jetzt nicht weiß, wie viel ihr euch mit so Dingen beschäftigt habt, erkennt jeder das, was auf dem Bild ist?
Ich hätte nur noch mal so einen Gedankenansatz zum Streaming. Ach so. Wenn es hier nur um die zwei Folien geht, dann zeige ich mir die Folien einfach nicht im Rest. Wie du möchtest.
Ja, jetzt haben wir schon angefangen.
Ja, also, dann lassen wir es.
Genau. Kann jeder in dem Raum die Grafik erklären?
Nein. Das ist der Flughafen.
Ja, genau. Also, das ist nur dass wir, also es gibt so irgendwie einen Zusammenhang zwischen links, auf der Y-Achse ist BER, das ist kein Flughafen, das ist Spit Error Rate, Spitfehlerrate. Rechts unten ist EB durch N0 in Dezibel, das ist Signal-Rausch-Verhältnis. Und dann sind da drei so Kurven, wo irgendwie BPSK, QPSK, 8PSK und 16PSK dran steht. Das sind verschiedene Modulationsarten. Und das BPSK und QPSK, also Binary Phase Shift Keying und Quadrature Phase Shift Keying, da werden die Phasen vertauscht. Bei 8PSK hat man nicht irgendwie die inverse Phase, sondern da teilt man das in 8 Blöcke auf, kann natürlich dadurch viel mehr Zeichen übertragen, also viel mehr Daten in einem Zeichen übertragen, hat also unterm Strich eine höhere Bandbreite. Aber was man halt auch sieht ist, na, das Ding wird dann auch ein bisschen störungsempfindlicher. Und wenn man das halt weiter treibt mit 16 Bit pro Zeichen, kriegt man noch eine höhere Übertragungsrate und ist aber dann noch störungsempfindlicher. So was so modernes LTE zum Beispiel macht, die machen ein bisschen was anderes. Die machen Quadraturamplitudenmodulation und die kriegen 256 Zeichen, wenn man nah genug an E-Node B, also an so einer Basisstation, an so einer LTE-Basisstation dran ist, dann kriegt man halt 256 Bit in ein Zeichen rein. Und also nur so erreichen die halt die hohen Übertragungsgeschwindigkeiten. Drum muss man sich immer irgendwie bewusst sein, da muss man irgendwie einen Trade-off finden zwischen, wie empfindlich ist mein Kanal gegenüber Störungen und wie viele, also auf der anderen Seite, wenn man natürlich, man kann so Bitfehlerraten durch so Forward Error Correction, das heißt, man fügt, bevor man die Daten verschickt, fügt man noch zusätzliche Daten hinzu, dass man das Signal besser rekonstruieren kann. Das ermöglicht dann einem, dass mehr Fehler auf dem Übertragungsweg entstehen können und die man dann nachher wieder rausrechnen kann. Und drum, da muss man halt immer irgendwie einen Trade-off finden zwischen, wie empfindlich ist mein Kanal, also wie empfindlich gegenüber Störungen, gegenüber Dämpfung, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, und wie viel Daten muss ich da halt durchkriegen durch diesen Kanal. Dann nochmal, wo ich mir nicht sicher war, ob das jedem was sagt, also das hier, das gilt nicht nur für Funk, das ist übrigens auch bei, ich weiß nicht, wer von euch zu Hause schon mal in die Plastikkiste, die am Telefonanschluss geguckt hat, da kann man auch irgendwie, also bei in Fritz OS gibt es so die Option zwischen ganz stabil und ganz, ganz viel Geschwindigkeit und kann man sich auch die Spektren angucken und so Signal-Rausch-Verhältnis und so. Und das gilt auch für alle anderen irgendwie Übertragungstechnologien, das ist nicht auf Funk beschränkt. Das hier, was hier steht mit Link Loss, das gilt auch allgemein für alle Übertragungstechnologien, dass man irgendwie, wenn man was von A nach B schickt, dass da immer ein bisschen Verlustleistung ist. Also auch Glasfaser dämpft ein bisschen das Licht. Da hat man so ganz eklige Effekte, aber auch da und oder das Kupfer, das bei vielen von euch zu Hause das Internet macht, leider. aber hier jetzt mal an dem Beispiel von, oder andersrum, kann damit jeder was anfangen? Wahrscheinlich auch nicht. Oder doch? Ja, okay, einer hat gezögert, das reicht, dass es erklärt. Genau, da hat man irgendwie links die Signalstärke in dBm, Dezibel, das ist so eine Einheit, die von so E-Technikern erfunden wurde, um Informatiker zu ärgern. das ist aber eigentlich nur ein Verhältnis. Und dBm heißt für gewöhnlich, da ist dann die Bezugsgröße halt Milliwatt. Und da hat man am Anfang, wenn man was losschickt, ein Signal, halt eine gewisse Leistung. Dann kann man sich noch irgendwie einen Verstärker bauen. Das wird übrigens bei Glasfaser und Kupfer genauso gemacht. Kann man sich einen Verstärker bauen. Und Verstärker im Funk gibt es, ich weiß nicht, wer von euch, kann jeder mit dem Begriff Antennengewinn was anfangen? Ja, eine Person nickt immer nicht. Es gibt so, auch von der BNetzA zum Beispiel, so Richtlinien, in welchem Frequenzband, mit wie viel Sendeleistung man funken darf. Und grundsätzlich gibt es, also Antennengewinn, der Begriff, den finde ich ein bisschen ungünstig, weil, also man gewinnt halt nichts, man darf deswegen nicht mehr Leistung, mit mehr Leistung senden, es ist nur so, dass die Sendeleistung, da wird davon ausgegangen, also wenn das hier meine Antenne ist, dass das ein isotroper Strahler ist, das heißt, der strahlt in alle Richtungen gleich stark. Und wenn man dann halt Antennengewinn hat, das heißt, man hat eine gerichtete Antenne, das, bedeutet, dass die zum Beispiel jetzt nach oben stärker abstrahlt als nach unten. Das heißt, wenn ich das jetzt so an die Wand hänge und die einen Antennengewinn von 3 dBi hat und nach, in die Richtung, dann sendet die doppelt so stark oder zieht doppelt so, es geht doppelt so viel Energie nach vorne wie bei einem Isotropenstrahler. Genau, muss man halt immer ein bisschen aufpassen, das hatten wir vorhin bei, so, bei der Diskussion mit dem Richtfunk-WLAN, da muss man dann, wenn man das stark genug übertreibt, muss man halt aufpassen, dass man das auch wieder ausrichtet, weil das ist dann, wird irgendwann ein ziemlich schmaler Kegel. Dann hat man irgendwie, dann wandert dieses Signal durch Glas, Kupfer oder Funk jetzt halt durch die Luft und dann sind da so Dinge, die einfach das Signal dämpfen. Also so ganz normal in der Luft wird ein Signal auch schon einfach gedämpft, aber in der echten Welt sind dann halt so blöde Dinge wie Häuser oder Bäume im Weg, die das Signal ganz gerne mal dämpfen. Oder wenn irgendwie viele Leute da sind, so, ich weiß nicht, wir bestehen zum großen Teil aus Wasser. Wasser dämpft Funkstrahlung auch ziemlich gut. Da muss man gerade so bei größeren WLAN-Deployments ein bisschen aufpassen. Also da verliert man einfach ein bisschen Sendeleistung. Das ist halt irgendwie, was in Wärme übergeht. Und dann hat man auf der Empfangsseite, das ist das rechte hier, hat man wieder, das ist die Gegenstelle, so. Die hat auch wieder möglicherweise einen Antennengewinn. Das heißt, die ist einfach in eine Richtung empfindlicher als in die andere Richtung. Darum sieht es dann für den Empfänger so aus, als wäre das Signal ein bisschen stärker. Genau, das ist einfach so. Sollte man meiner Meinung nach mal gehört haben. So eine Low-Power Wide Area Netzwerke im lizenzierten Spektrum. Lizenzierten Spektrum heißt im Wesentlichen zellulärer Mobilfunk, also das, was wir alle hier in der Hosentasche haben. Da wurde ganz viel früher traditionell, also das ist noch kein Low Power, wurde ganz viel so Machine-to-Machine Communication über 2G-Netze gemacht. Eine ganze Zeit lang über so Dinge wie SMS. Also das gibt es wirklich irgendwie auch noch Produkte, die verkauft werden, die schicken Daten über SMS. Und später dann auch 2G-Technologie, GPRS und Edge, also dann über dieses Generalized Radio Package System. Und mit dem FreeGPP Release 13, die FreeGPP, das ist das Third Generation Partnership Project, das hat man gegründet nach dem Hickhack mit dem 2G. Ich weiß nicht, die meisten von euch werden das mitgekriegt haben, mit dem GSM in Europa und dem WCDMA in Amerika. Und die Asiaten haben wieder was anderes gebaut und hat man irgendwie beschlossen, so, wir sollten doch vielleicht mal zusammensitzen und dieses Gremium macht jetzt Mobilfunkstandards. Dieses Release 13, da wurden Dinge wie das LTE NB-IoT, das steht für Narrowband IoT, und das LTE CAT-M, das steht für, also CAT sind die verschiedenen Kategorien, gibt es 0, 1, 2, 3 bis 12, hallo, und M steht für Machine. Und da geht man, also das funktioniert so, dass halt die Telcos und die Leute, die in den Gremien sitzen, halt festgestellt haben, kann man Geld damit verdienen? Wir sollten da was auf den Markt schmeißen. Und da benutzt man halt auch tatsächlich Infrastruktur, die schon im Feld steht, ganz oft. Also das sind ja hier, da steht immer LTE davor, das sind abgespeckte LTE-Standards. Oder ja. Und die, das lassen sich aber halt diese Mobile Network Operator oder Telcos halt bezahlen. Da braucht man wirklich eine SIM-Karte und so Dinge. Hier ist jetzt nochmal das aufgeführt, das Release 13, das war ungefähr 2014. Oder, nee, 15. Sieht man, die haben da so ein bisschen früher schon angefangen. Hier Release 11, das war LTE Advanced. Das war das erste Mal, dass, weil LTE ist eigentlich kein richtiges 4G, erst mit LTE Advanced war es 4G. Das hat man irgendwie mal angefangen, so Signaling Reduction zu machen. Das heißt im Wesentlichen die Kommunikation, die dieses Endgerät mit der Basisstation hat, das ein bisschen zu reduzieren, weil so ein Handy schaut alle standardmäßig, so LTE, laut LTE-Standard, alle 1,2 Sekunden nach, ob es irgendwas von der Basisstation, neben, also von der nächsten Basisstation gibt. Und dann gibt es so Dinge wie, ich weiß nicht, Roaming, Cell-Roaming, also dass ich irgendwie als Beifahrer im Auto auf der Autobahn telefonieren kann und einfach auf der Autobahn mit 150 langballern kann und ich kann am Stück telefonieren und mein Handy bucht sich immer nach und nach wieder in die nächste Zelle ein, dass dieser Handover funktioniert. Und das ist alles super toll, aber das braucht halt alles mega viel Energie, weil da muss die ganze Zeit irgendwie muss ich hin und her gesprochen werden und muss geguckt werden, welches ist jetzt das stärkste Signal und wo buche ich mich jetzt ein. Und das ist gar nicht so einfach. Drum hat man da angefangen, das irgendwie alles zu reduzieren. Und dann ist mit dem Release 13 dieses Enhanced Machine Type Communication, das ist das LTE Cat M1, das da oben, und dieses Narrowband IoT sind so spezifiziert worden. Und man sieht es hier oben bei dem Machine Type, das ist ein bisschen so 1,4 MHz, HF Duplex, ich weiß nicht, sagt jetzt, kann da jeder was damit anfangen? Das ist eine verhältnismäßig geringe Bandbreite und so HF Duplex ist auch nur so halb gleichzeitig sprechen. Und unten das NB-IoT, dieses Narrowband, das meinen die wirklich ernst mit dem Schmalbandigen, das sind 200 Kilohertz. Das ist schon gar nicht so viel. Ich habe hier noch dieses EDRX und was bei NB-IoT noch dazu kommt, ist PSM, also EDRX ist Extended Duty Cycle Reduction irgendwas. Da geht es darum, dass das Handy nicht mehr alle 1,2 Sekunden oder dieses Endgerät, das kann dann mit der Basisstation, mit dem E-Note B aushandeln, so ich melde mich jetzt nicht mehr alle 1,2 Sekunden, sondern irgendwie nur noch halb so oft oder nur noch ein Viertelmal so oft. Und der Power-Saving-Mode geht sogar so weit her, dass das Modem oder das Endgerät dann komplett schlafen gehen kann und sich dann erst wieder für ein Tracking-Area-Update. Da wird zum Beispiel, damit werden so Cell-Roaming-Geschichten ausgetauscht und da wird dann irgendwie geguckt, wie stark ist welches Signal und das kann das dann im Bereich von Stunden machen. Also da kann man dann wirklich das Radio komplett ausschalten, das braucht halt keinen Strom. So, das ist eigentlich grundsätzlich immer die Idee. So wenig wie möglich Funken, weil Funken braucht halt Strom. Und jetzt Release 13, 14 und 15 sind spezifiziert, 15 noch gar nicht so lange her. Dieses, was vielleicht noch ein bisschen interessant ist, TDD-Support, Time Division Duplex, das ist tatsächlich mit spezifiziert worden. Das heißt, da kann man jetzt auch irgendwie zwar über verschiedene Zeitslots Duplex miteinander kommunizieren, aber so wie das sich entwickelt hat, ist das, was, also so dieses 5G-Buzzword, das steht ja immer irgendwie im Raum, und da gibt es ein Teil von diesem 5G ist diese Massive Machine Type Communication, die sind da echt ganz sparsam und ganz bescheiden. Aber also man braucht halt, wenn man ganz viele Geräte miteinander irgendwie anbinden will, dann braucht man genau das, dann dürfen die nicht die ganze Zeit funken, dann sollen die auch nicht so viel Strom brauchen müssen. Und nur mal so als grober Richtwert, ich weiß nicht, mit der Zahl jeder was anfangen kann, aber so dieses Narrowband IoT, das hat der Empfangspegel liegt so ungefähr 20 dB höher von normalem LTE. Und das ist schon, also damit kann man halt eine deutlich, deutlich höhere Strecke überbrücken. Das heißt, man kann halt, also man hat irgendwie zwischen Sender und Empfänger, kann man deutlich, deutlich mehr Energie vernichten. Und entweder man vernichtet die Energie halt, weil man weiter funkt, oder weil man im Keller funkt durch Stahlbeton, der auch ganz schön dämpft. Und genau für so Sachen ist das auch gedacht, dass man das irgendwie auch in ein Parkhaus einbauen kann. Genau. So, das wird sich erweitert, die spezifizieren da auch fleißig weiter und dann haben die da ihr 5G-Zeug. Wie das jetzt aussieht, weil ich habe ja gesagt, das machen die irgendwie im LTE. Hier zum Beispiel dieses NB-IoT, das kann man einfach als einen, so 200 Kilohertz, das haben die nicht zufällig gewählt, das ist nämlich genauso ein Subcarrier in der LTE-Modulation und dann kann man halt genauso ein Subcarrier rausnehmen und auf den wird halt NB-IoT gemacht. Oder, wenn man so zwei verschiedene Funkkanäle hat, dann muss man da immer ein bisschen Abstand halten, dass die sich nicht gegenseitig stören und da hat man, das ist hier durch dieses weiße V angedeutet, da hat man dann halt immer ein bisschen Verschwendung, aber so 200 Kilohertz kann man da auch noch reinschummeln und drum kann man das zum Beispiel in diesem Guardband auch betreiben oder so 2016, 17 sind schon wieder die ersten GSM-Frequenzen, also Lizenzen für die GSM-Frequenzen ausgelaufen. Das kann man auch irgendwie also außerhalb vom LTE-Band betreiben und zum Beispiel im GSM-Band. Ja, und das ist halt, also da kommt man wirklich ziemlich weit, aber man muss auch echt Abstriche machen, was irgendwie Datenrate und so Sachen angeht. Genau, aber also der meiner Meinung nach irgendwie interessantere Aspekt ist, wenn man das im unlizenzierten Spektrum macht, das ist eben dieses von dir vorhin angesprochene ISM-Band, Industrial, Scientific, Medical, diese Frequenzbänder und typischerweise so 433, 806, 68 MHz in Europa, 915 in Amerika und USA. Das sind so Frequenzbänder, die man für so alles Mögliche benutzen kann. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, so Funkklingeln oder so Nachrichtgaragenöffner, die funktionieren auch meistens in diesem Frequenzband. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, dass da halt alles irgendwie funken darf. Da ist zwar auch reglementiert, wie stark man da senden darf, aber da gibt es halt auch einfach viel. Und es war, da hat man irgendwie das Problem, da ist viel los und man will trotzdem irgendwie mit wenig Leistung verbraten für die Funkübertragung. Und da gibt es zwei verschiedene Ansätze, die sich so durchgesetzt haben. Das eine ist das Protokoll heißt Sigfox, das ist aber von der gleichnamigen Firma, das ist eine französische Firma. Das ist ein kommerzieller Anbieter, die haben Kooperationen zum Beispiel mit Orange, auch Mobilfunkanbieter, weil ist halt ganz praktisch, weil wenn man eh schon Mobilfunkanbieter ist, dann kann man mit denen kooperieren und kann halt auf das Dach nochmal eine Antenne stellen, dann hat man da auch Sigfox. Und das funktioniert bei denen so, da muss man hingehen und das ist wirklich eigentlich nur ein anderes Frequenzband, aber ähnlich wie mit einem Mobilfunkanbieter. Da geht man hin und sagt, ich möchte irgendwie von euch so und so viel Geräte. Dann hat man keine SIM-Karte, aber man hat sowas anderes, sowas ähnliches, dass man quasi die Geräte gegenüber dem Netz authentifizieren darf, dass die berechtigt sind, Daten zu senden. Und da muss man auch mit denen einen Vertrag schließen und die irgendwie dafür bezahlen, dass man denen ihre Infrastruktur benutzen darf. Und das, was jetzt hier Objects heißt, das ist diese Dinge, die Internet brauchen, und da gibt es halt irgendwie Basisstationen und dann wird es in die Cloud hochgeladen, genau, da gibt es dann halt eine API, über die man das wieder zugreifen kann. Und aber das ist eigentlich nur, man hat auf der einen Seite hat man irgendwie Geräte, die funken können, und auf der anderen Seite kriegt man halt Daten über eine API, der Rest ist weitestgehend, bleibt einem unverborgen. Die benutzen was, das nennt sich Ultra Narrow Band. Das funktioniert so, dass für die Modulation haben die extrem steile Flanken. Und dadurch, das ist so der ziemlich ekelhafteste Störer, den man sich vorstellen kann, weil wenn man sich irgendwie so das im Frequenzbereich anschaut, dann ist das halt so ein ganz, ganz steiler Peak. Und das ist so ein hohes Pfeifen auf einer Frequenz. Aber dadurch sind die halt relativ störunempfindlich. Und was man mit so, also die Nachricht, eine Nachricht heißt bei denen Frame, und da kann man 12 Byte reinpacken. Der Anwendungsfall ist tatsächlich irgendwie ein Temperaturwert und ein Feuchtigkeitswert oder so, damit zu übertragen. Dann ist auch noch reglementiert, wie viel Daten man übertragen darf, nämlich so irgendwie maximal 140 am Tag, das heißt ungefähr alle 10 Minuten eine, das ist nicht so viel. Also so, und wenn man da was überträgt, dann ist man so in Übertragungsgeschwindigkeiten so von 100 Bits in der Sekunde. Ja, aber also es ist halt irgendwie, die Dinger brauchen dafür wirklich, wenn sie funken, im Milliampere-Bereich Strom, also alle die Technologien, und das ist so extrem, dass man sich Gedanken machen muss, will ich jetzt noch eine LED auf dem Board haben, weil die LED, wenn die leuchtet, dann braucht die genauso viel Strom wie mein Radio, wenn es funkt. Und aber nur so erreicht man das halt, dass diese Dinge 10 Jahre oder, also das ist immer 10 Jahre, das ist immer das Angestrebte, aber in der Realität ist es dann auch doch nicht so viel, solange ohne Strom ohne irgendwie Batterietausch auskommen. Genau. Die sind da ziemlich, also da stecken einige Firmen hinten dran. Hier sieht man mal eine Karte, das ist die Karte von Deutschland. Alles, was hier blau ist, ist schon Gebiet, das abgedeckt ist, wo man Abdeckung halt hat. Das Lilane ist, dort ist Abdeckung geplant. Und das da, was man hier so nicht eingefärbt ist, das ist halt noch nicht geplant. Und achso, halt auf der rechten Seite sieht man hier Konstanz und da oben Überlingen, kann man das da hinten erkennen? Oder ist das, da ist schon ziemlich viel abgedeckt. Genau. Also da gibt es auch zum Beispiel für ein Arduino gibt's ein Board mit Sigfox-Modul, da kauft man, da hat halt die Leute, die den Arduino gebaut haben, die haben da halt einen Deal mit Sigfox geschlossen, da kriegt man irgendwie, ich glaube, ein oder zwei Jahre halt so einen Datentarif mit diesem Gerät, wenn man es kauft. Genau. Ein bisschen ein anderer Ansatz ist, das haben vielleicht die meisten schon mal gehört, oder das ist der Grund, warum ihr hier seid, LoRa bzw. LoRaWAN. LoRa steht tatsächlich total kreativ für Long Range. Das ist die LoRa an sich, das ist eigentlich nur der Physical Layer und der Link Layer. Das ist quasi die Funkübertragung. Das ist was, das hat Semtech entwickelt, das ist halt eine Firma. Und da ist erstmal nur nichts mit irgendwie ins Internet hochladen, sondern da geht es nur darum, dass sich zwei Funkmodule, dass die Daten da austauschen können. Getragen wird es von der LoRa Alliance, da ist zum Beispiel diese Firma Semtech mit drin, da sind aber auch andere Firmen drin, zum Beispiel die Swisscom ist da mit drin. Genau. Und LoRaWAN ist dann quasi dieses gesamte Netzwerk, die Erweiterung, um irgendwie einen Dienst, der halt diese Daten von diesem Funkchip entgegennimmt, die irgendwie weiterverarbeitet und dann über so einen Application-Server halt, also erst über Network-Server verarbeitet und akquiriert und dann über so einen Application-Server, heißt es bei denen, bereitstellt. Und dann kann man die zum Beispiel über Protobuf oder eine REST-API mit JSON oder MQTT abholen. Die benutzen als Modulationstechnik Frequenzspreizung und zwar so Chirp Spread Spectrum. Das heißt, die verändern während der Übertragung verändern die Frequenz vom Träger. Ich habe da noch ein kleines Bild. Und noch echt, also falls das jemand interessiert, wie das näher funktioniert, das ist LoRa ist von der Firma Semtech entwickelt. Auf dem 33C3 gab es jemanden, der hat das mal irgendwie sich genauer angeschaut, wie die LoRa funktioniert, weil der halt gesagt hat, naja, da kann ja nicht viel passieren, so kompliziert kann das nicht sein. Und es gibt inzwischen Projekte, die das mit GNU Radio nachimplementiert haben, den Physical Layer. Genau. So, ich noch ganz kurz so ein paar Eckdaten, erwarte ich nicht, dass sich das irgendjemand groß merken kann. Bandbreite hängt im Wesentlichen vom Spreizfaktor ab, also das heißt, wie stark spreize ich mein Signal, weil je stärker ich spreize, desto robuster wird es, aber heißt halt auch, ich brauche länger zum die gleiche Information übertragen. Länger eine Information übertragen heißt, ich muss länger funken heißt, ich brauche mehr Strom. Genau, und man spricht, also da sind so Bandbreiten von 290 Bit pro Sekunde bis 500 Kilobit in der Sekunde. Wenn man, also das ist so, das was spezifiziert ist, das ist immer Realität, und das was spezifiziert ist, das sind leider sehr oft zwei verschiedene Welten. Und da hat man sogar nur eine Kanalbreite von 125 Kilohertz. Genau. Wie komme ich denn das da hin? Ach, da ist noch meine Maus. Ah, da. Ja, genau. Das ist eben so ein Chirp Spread Spectrum. Da sieht man, da wird irgendwie die Frequenz über die Zeit höher. Und je länger man das ausdehnt, also desto robuster wird einfach mein Signal, weil das heißt nämlich, ich habe hier vorne eine niedrige Frequenz und dann wird die Frequenz immer höher. Wenn man sich das Signal im Zeitraum, also weiß nicht, so Fourier-Transformation, das hat jeder von euch schon mal gesehen, so ein Signal von Zeit in Frequenzbereichen wieder zurück. Und wenn man sich dann die einzelnen Frequenzen anguckt von so einem Signal, dann wird es einfach ganz schön breit. Und die Chance, dass dann halt irgendwie über so einen breiten Bereich jemand gibt, der stört, ist halt relativ gering. Genau, das ist so die grundsätzliche Idee und jetzt muss man aber einstellen, quasi wie lange man das Signal ziehen will. Und das ist, wird genau über diesen Spreizfaktor gemacht. Da sind jetzt hier mal verschiedene Dinge aufgelistet und genau, Spreizfaktor 12, das ist halt irgendwie das maximal robustische, was man sich haben kann. Da sind wir, ist man bei so einer Größenordnung 250 Bits pro Sekunde. Das hängt immer ein bisschen davon ab, ob man jetzt in Amerika oder in Europa ist oder wo man da, oder Asien ist wieder was anderes und ob man auf 433 MHz oder 900 MHz, also 868 oder 915 MHz sendet, aber so, das ist einfach mal so, um eine grobe Vorstellung zu kriegen. Das ist schon gar nicht so viel, was da Daten durchgehen. Und es kann halt auch sein, dass wenn man so eine Nachricht hat mit ein paar Byte, dass die Sekunden braucht, um übertragen zu werden. Wenn man da halt, wenn man jetzt so bei Spreizfaktor 12 ist, dann kann das schon gehen, wenn man irgendwie 64 Byte übertragen will, dann 64 Byte, wenn man nur 250 Bit in der Sekunde übertragen kann, da ist man im Bereich von Sekunden. Und das ist dann, da ist man dann zwar tierisch robust, ja.
Ja. Kann ich den, muss ich hier auf dem Empfänger den genauen Spreizfaktor kennen oder kann ich den auch synchronisieren auf Signal, wo ich den nicht genau kenne.
Den muss man was ist Sender, was ist Empfänger, auf dem Endgerät, also auf deinem Sensor oder was auch immer du hast, also die Instanz, die halt Daten sendet, die muss den konfigurieren. Und also
aber der Empfänger hört es nur, wenn es richtig
kontrolliert. Nee, damit machst du eigentlich nur dein Signal robuster. Also das ist quasi die Stellschraube, an der man dreht, um sein Signal robuster zu kriegen. Klar, es gibt dann irgendwie wieder so Eigenheiten, dass irgendwie gewisse Module mit irgendwie gewissen anderen Modulen nicht können. Aber also das ist halt immer so. Aber grundsätzlich ist das auch so gedacht, so irgendwie, der wird erstmal rausgefunkt und sowas wie an der Basisstation, also die heißen da halt eigentlich Aggregatoren oder Gateways bei LoRa, sich irgendwie anmelden und so, das wird alles nicht gemacht. Das wird rausgesendet und alles, was das Gateway empfängt, das übersetzt erstmal und schickt es an den Network-Server. Und so standardmäßig, so hier dieses Arduino-Shield, das kann zum Beispiel gar keine Daten empfangen. Also auf dem Chip ist nicht vorgesehen, dass das quasi irgendwie, dass es da einen Downstream gibt. Ist halt auch der Tatsache geschuldet, weil wenn man irgendwie einen Downstream hat, dann muss man irgendwie ja gucken, wann ist quasi dieses Gerät in der Lage, Daten zu empfangen. Und es wäre dann immer, nachdem es gesendet hat. Nachdem es gesendet hat, muss dann halt aber das Gerät dann immer senden und ein bisschen warten, ob vielleicht Daten kommen, und es braucht halt Strom. Und drum ist das, da gibt es, also da komme ich gleich noch drauf, da gibt es drei verschiedene Geräteklassen. Und so die einfachsten, die dümmsten eigentlich, das sind die Kategorie A-Geräte. Die können einfach nur Daten losschicken und das ist so losschicken und die kriegen nicht mal einen Ack. Also die wissen nicht mal, ob die Daten überhaupt bei einem Gateway angekommen sind. Schicken die Daten los und machen das Radio aus. Genau, aber das ist halt einfach alles der Tatsache geschuldet, dass man da mega, mega lange Akkulaufzeiten erzielen will. Dann kann ich da gleich mal weitergehen. Hier, das ist diese Folie. Das ist hier das, was ich vorhin gemeint habe, dass da unten diese verschiedenen Basis, also Frequenzbänder, auf denen man da funkt, und die LoRa-Modulation, das ist das, was LoRa heißt. Das ist immer ein bisschen, naja, eigenartig, weil das wird auch einfach gern vermischt, was jetzt da LoRa und LoRaWAN ist. Und viele Leute meinen LoRaWAN und sagen aber halt nur LoRa, weil es kürzer ist. Oder sprechen bei sowas dann von LoRaWAN, aber eigentlich ist das halt nur so ein LoRa-Modul. Aber genau. Und dann oben, da sieht man Class A, B und C und Class A, das sind genau diese Lungengeräte, die einfach nur die Daten losschicken. Class B-Geräte sind die Geräte, die danach noch ein bisschen warten und Daten empfangen können. Das muss man aber, das muss quasi dieses, das Funkmodul muss das dem Gateway mit, also das ist dann hinterlegt, was dieses Gerät kann, auf einem Network-Server. Weil der Network-Server ist dann auch diese Instanz, die Daten an so ein Gateway schickt, und das Gateway hält die Daten dann vor, bis sich der Knoten das nächste Mal meldet, und dann schickt es sie runter. Und Class-C-Geräte, das sind die irgendwie in regelmäßigen Intervallen sich immer wieder, also immer wieder auf Daten melden, warten, aber das ist, weiß nicht, da findet man auch irgendwie so für hier so 0815 Spielzeug, findet man da auch fast keine Modems, weil halt einfach, das kostet Geld, das braucht mega viel Strom. Und genau, und hier rechts sieht man so einen schematischen Aufbau bis hier ungefähr, also hier, das ist, ich habe hier mal was vorbereitet, das ist hier ein Raspberry Pi und so ein Shield, das könnte man als Gateway benutzen, und das ist ein Arduino mit Shield, das ist quasi, hier ist der Arduino und so bis hier ist das Gateway, und dann gibt es irgendwie nur so Dinge im Internet. Aber erstmal schickt halt, gibt es da, das ist wichtig zu wissen, da gibt es zwei Schlüssel, und zwar einmal den Application Key und den, also das, der da oben, der Application Key und den Network Key. Mit dem Network Key authentifiziere ich mich gegenüber einem LoRa-Netzwerk, weil halt LoRaWAN, da gibt es nicht irgendwie sowas wie die Deutsche Telekom für LoRaWAN, sondern das kann sich jeder zu Hause selber einrichten, und so ein Gateway empfängt halt auch standardmäßig mal alles, und wenn es über so ein Message Integrity Check, da wird hinten nochmal so ein bisschen was angerichtet, das ist auch irgendwie alles ein bisschen komisch, und die behaupten zwar alle, das ist sicher, aber das ist halt wahrscheinlich genauso sicher wie das SS7 Zeug aus dem LTE. Genau. Und die muss man aber im Vorfeld schon immer irgendwie draufbringen auf die Endgeräte, diese Schlüssel. Und mit dem Netzwerkschlüssel, das ist der hier, wird irgendwie geprüft, ob ich dann mein Netzwerk, ob das überhaupt irgendwie ein Gerät ist, mit dem ich was anfangen kann. Und wenn dieses Netzwerk dann sagt, ja, okay, das ist ein Gerät, mit dem ich was anfangen kann, kann ich mit dem Application Key dann überprüfen, ist das überhaupt irgendwie, sind die Nachrichten überhaupt für mich, oder bin ich halt da einfach nur Teil von einem größeren Netzwerk und es hat halt ein anderer User verschickt. Genau. Theoretisch könnte man aber auch alles, was hier rechts ist, auf dem Raspberry Pi laufen lassen. So, the elephant in the room, wenn es um LoRaWAN geht, ist eigentlich the Things Network. Das ist so ein Community-Projekt, wo es genau darum geht, so ein LoRaWAN-Netzwerk selber zu bauen. Ich habe hier mal die Karte, die Weltkarte von denen. Dann habe ich heute Morgen einen tagesaktuellen Screenshot nochmal gemacht von der Region hier. Da sieht man hier in Konstanz steht ein bisschen was. Hier das Gateway, das steht, ich weiß nicht, wo steht es, Stefan? Oben irgendwo?
Ja, auf dem Tisch und dann.
Ja, ja. Genau, das ist dieses Gateway hier oben. Und hier unten, das ist eine andere Karte. Da sieht man so, wie weit die funken können. Und diese robusten Funkkanäle, das ist auch wirklich dafür gedacht, dass man da große Gebiete damit abdecken kann. Und so ein Teil von den Beams, von den Strahlen, die man hier sieht, das sind irgendwie Gateways, die in Bregenz stehen. Also so.
Kann nicht mal unbedingt Bregenz, sondern Dornbirn.
Oder Dornbirn, ja halt.
Bergstation, das ist eine Seilbahnstation.
Ja, genau. Also halt auf jeden Fall auf der anderen Seite vom See.
Genau.
Und wenn da quasi freie Sicht ist, dann ist irgendwie so 10 Kilometer sind da gar kein Problem. Und auch so 2 Kilometer in der Stadt.
Was? Das sind eher 50 über 10.
Ja. Ja, aber also da kommt ja noch dazu, dass das gut gelegen ist. Aber ich meine jetzt so irgendwie, ich stelle das irgendwie zu Hause auf dem Dachboden, dann sind 10, 15 Kilometer gar kein Problem. Und dafür ist es auch genau gedacht, weil diese, also diesen robusten Übertragungskanal braucht man halt genau dann, wenn man in den Keller mit Stahlbeton funken will. Genau. Dann habe ich die Folie gerade übersprungen. Das sind einfach mal drei LoRa-Module. Dieses RFM95, das ist so ein Semtec-Modul, das ist dieser grüne Chip, der hier drauf ist. Das ist so, wenn man sich irgendwie so ein Standard-LoRa-Gerät kauft, ist das immer der Chip, der da verbaut wird. Und die anderen beiden, also das zweite Modul, da ist auch der gleiche Semtec-Chip drauf und das Microchip-Modul, das hat sich Microchip von Semtec lizenzieren lassen. Kosten irgendwie ein paar Cent, das ist. Oder was kosten die? Weißt du was?
Für den letzten 5er bezahlt.
Pro Modul?
Ja.
Echt?
Beim Chinesen.
Ja, okay. Ja, also trotzdem, wenn man das mit Preisen für Mobilfunkmodems vergleicht, sind das ganz andere Welten. Und ja, genau, die Idee ist halt, dass das wirklich günstig wird, weil das will man halt irgendwie in der Masse ausrollen. Und jetzt noch irgendwie so random Facts. Man kann sich dieses, statt irgendwie bei The Things Network mitzumachen, kann man sich das auch alles komplett selber bauen. Da gibt es sowas, das heißt LoRa-Server. Und surprise, die Idee ist, man kann sich halt seinen LoRa-Server, sein Network und seinen Application-Server selber hosten. Und wenn man da zum Beispiel das nur irgendwie für das eigene große Messegelände haben will, dann wird das alles auf diesen Raspberry Pi passen. Also dann kann man sowohl quasi den Aggregator, der die Pakete irgendwie über die FÜ sammelt, als auch den Network-Server und den Application-Server und von mir aus auch noch einen MQTT-Broker und irgendwie eine Anwendung, die von diesem MQTT-Broker die Daten wieder konsumiert, alles auf diesen Raspberry Pi packen. Genau. The Things Network, die haben das meiste von ihrem Zeug haben die bei GitHub. Genau, und dieser Network Stack V3, da sind die gerade noch fleißig am Arbeiten. Da sind so Sachen gedacht wie Zwischennetze roamen. Weil das ist also so, also dass man von The Things Network auch in ein anderes LoRa-Netzwerk kommt. Also zum Beispiel in der Schweiz, Swisscom ist da ganz groß mit drin, die haben da richtig dick LoRaWAN ausgebaut, sowas wäre dann halt denkbar. Da sind die gerade noch dran, das zu machen. Und das steht jetzt hier nur drauf, weil mir das zufälligerweise letzte Woche irgendwie vorgeschlagen wurde, ich dazugekommen bin. So die ganzen Leute, die irgendwie Wetterballone und so irgendwie Dinge in die Atmosphäre schicken, die haben auch LoRaWAN oder LoRa vor allem für sich entdeckt, genau wegen der hohen Reichweite. Ja, genau, denen ist die Übertragungsrate nicht so wichtig, aber die Reichweite, wenn halt irgendwie so ein blöder Wetterballon irgendwie in 10 Kilometer Höhe rumfliegt, dann wollen die halt irgendwie mit dem noch Daten austauschen können und das wird dann teilweise sogar irgendwie Peer-to-Peer gemacht. Also da braucht man nur, die machen nur LoRa und haben halt eine Basisstation, die dann irgendwie die Daten konsumiert. Und da wurden auch schon, also da habe ich schon irgendwie coole Bilder gesehen von Wetterballons, die dann irgendwie Aufnahmen von der Erde gemacht haben. Das geht dann schon durch, also sind ja irgendwie Kilobits, die man da übertragen kann. Da kann man schon auch ein Bild übertragen, ein Full-HD-Bild. Das geht halt ein bisschen. Ja, genau. Ansonsten, das sind hier irgendwie, ihr habt vielleicht manchmal die Zahlen gesehen, das sind die Quellen, wo ich den Kram her habe. Danke, falls jemand die PDF haben will, da gibt es die. Achso. Ja, interessiert es noch jemand mit dem LTE-Zeug, was ich da vorhin gesagt habe? Das ist genau. Das ist eben dieses EDRX, was da gemacht wird. Ist hier dieses Paging-Window, das ist das, wo es. Die Mobilfunker nennen das immer User Equipment. Also das muss ja nicht immer ein Handy sein, bloß weil dann Funkmodem drin ist, wenn sich dieses User Equipment quasi wieder bereit erklärt, Daten von der Basisstation zu empfangen. Und das ist eben, das können die Geräte aushandeln und halt diesen Zeitraum länger wählen. Das ist dieser Power Saving Mode. da wird ausgehandelt, dass die, und das ist eben dieses Tracking Area Update, da sagt dann halt das Endgerät so, hallo, schau mal, ich sehe die und die Signale so und so stark, ich würde mich gern jetzt in der neuen Zelle einbuchen. Und das kann das halt aber irgendwie im Bereich von Stunden. Und das, was hier steht, forget it. Das ist das, was spezifiziert ist. Die Idee oder was damit, was die ganzen, womit die ganzen Mobilfunker immer werben, dass das ja quasi LTE-Technik ist und die ganze Infrastruktur schon im Feld steht und dass man das dann einfach auf den E-Node-Bs nur per Software-Update ausrollen kann. Das hat alles nur so mittelgut geklappt. Der Hauptgrund, also der Vortrag entstammt ursprünglich meiner Bachelorarbeit, die ich 2017 gemacht habe, da habe ich mich mit sowas beschäftigt. Und da war das schon alles spezifiziert. Und die, zum Beispiel die Narrowband IoT-Funkmodule, die man zu dem Zeitpunkt kaufen konnte, das waren eigentlich umgeflashte GSM-Module, weil man kann halt Narrowband IoT auch Out-of-Band machen im GSM-Band, so bei 800 MHz. Dann ist das schon mal das richtige Radio. Controller ist auch drauf. Aber also das war irgendwie Wide Area, das hat zwar noch nicht irgendwie voll die Spec erfüllt, aber halt, es war halt alles andere als Low Power, weil es war einfach ein blödes GSM-Modul, das halt irgendwie ein paar Jahre alte Technik war, die Strom verheizt hat ohne Ende. Genau.
Das sind eigentlich konkurrierende
Anlagen. Ja, genau, das, am Markt, oder? Genau, also Sigfox, LoRaWAN, dann die zwei Technologien aus dem Mobilfunk, da gibt es auch irgendwie die Vodafone hat sich ganz lange zu irgendwie LTE Cat M bekannt und nicht so richtig zu NB-IoT. Die Telekom hat es gerade andersrum gemacht, die hat gesagt, hey hier, wir sind so cool, wir machen jetzt Narrowband IoT. Und hat so gesagt, ja, aber dieses Cat M, das braucht doch keiner. Und so richtig, also das ist auch halt. Und was man dazu sagen muss, gerade die Mobilfunktechnologien, die waren am Anfang noch richtig teuer. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, das sagen die, also da kann man halt nicht anrufen bei der Telekom-Service-Hotline und fragen, so, ich möchte das gerne mal für den Privatgebrauch, ich möchte da was rumspielen. Aber als ich mich damit beschäftigt habe, das war in einem Unternehmen und da, was ich da so mitgekriegt habe, das war gar nicht so billig. Das waren halt deutsche Preise. Hat ja Tradition. Genau, also habt ihr noch irgendwie Fragen? Wir haben noch ein paar Minuten.
Ich hätte eine Anmerkung, ich habe spaßeshalber gegoogelt, ob deine Einschätzung bei LoRaWAN hinsichtlich Sicherheit richtig ist. Ja. Ich kann das bestätigen. Der Message Authentication Code, den sie verwenden, ist 32 Bit lang.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das jemand hier was sagt. Ich würde sagen, der ist optional.
Ja, ja, also genau, das sind irgendwie die AES-Schlüssel, die da benutzen, das ist beides symmetrisch. Das ist okay, aber da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, dass ich so ein Gerät einbuchen kann. Einmal over the air, dann ist quasi, sobald sich das Gerät einbucht, wird der Netzwerk und der Application Key festgelegt und einmal kann man das halt fix machen und dann ist quasi beim Flashen der Software ist der Schlüssel drauf, bis man das nächste Mal die Software flasht und gegebenenfalls dran denkt, den Schlüssel anzupassen. Ja.
Du hast schon was von Ultra Narrowband erwähnt. Ja. Es gab eine Weile lang noch den Push, auch glaube ich, bin mir direkt so für den Low Power Bereich Ultra Wideband. Ist davon irgendwas noch am Leben oder ist das komplett alles eingeschafft?
Ultra Wideband?
Ja, also wir machen irgendwie ganz breitbandiges Signal mit ganz wenig Amplitude und jetzt
sind
wir alle anderen Signale rüber.
Also das ist ja eigentlich das, was irgendwie so die Idee, was von dem Spreizfaktor denn bei LoRa passiert. Du hast du auch durch diese Frequenzspreizung bist du halt auch irgendwie im Frequenzbereich mega breit. Aber was halt ist, im Gegensatz zum Beispiel zu diesen ganzen Amateurfunktechnologien, braucht also so Amateurfunk, ich weiß nicht, hat jemand hier eine Amateurfunklizenz? Ja, okay. Wie lang sind so Antennen für gewöhnlich?
Kommt ja von der Arbeit.
Ja, genau, aber die gibt es auch, also wenn man so irgendwie große Strecken überbrücken will, dann hat man ganz gerne maulange Antennen, weil halt einfach die Wellenlänge groß genug ist. und da ist man halt nicht bei 886 MHz.
Also ich kenne da jemanden, der hat die Hacke als Antenne genutzt, da liegt doch ein Kabel. Oder?
Ja, genau, eben. Also
oder so Regenrinnen passen und abschneiden.
Aber das kommt richtig dann, da kommen wir dann auch ganz viele Kilometer.
Ja, ja, genau, da werden dann noch irgendwie andere Effekte.
Irgendwie Kurzwelle, das ist halt um die Welt.
Ja, genau.
Ich habe eine Frage zu, weil du schon diese kommerziellen 5G-Bla angesprochen hast.
Ja.
Weniger technisch, mehr politisch. Was ist deine Meinung über die ganzen Verschwörungstheorien?
Warte, warte, da vorne. Oh, jetzt habe ich was Dummes gemacht. Da klebt ein Aufkleber, Chemtrail-Pilotinnen. Für die Verschwulung und Transgenderisierung des Abendlandes. Ich weiß nicht, was du mit Verschwörungstheorie meinst. Also, ich weiß nicht, was du jetzt genau abzielst, aber das
ja,
ist
ja. Wir haben doch zum Beispiel die Smart City, die manche auch gerne Dump Citizen nennen, weil es ungefähr das gleiche aussagt.
Ja.
Also, ich meine eigentlich diese ganze Verschwörungstheorie, dass man sticht,
ja, das versucht.
Kriegswaffe benutzen kann.
Ja, das versucht, verursacht Kopfweh, so wie WLAN auch, ist schon ganz klar.
Also, gegen diese ganzen 5G-Proteste, was ist da deine Meinung?
Also, viel, was jetzt quasi in diesem 5G ausgerollt wird, so irgendwie diese Femtozellen und diese ganzen kleinen Funkzellen, dass man irgendwie, dass da irgendwie der Telekom-Werbeslogan dann ist, dass jetzt plötzlich an jeder Laterne du dein 5G kriegst. Das sind schon Dinge, die wurden schon weit vorher spezifiziert. Also die wurden teilweise schon im 3GPP-Release 11 und 12 spezifiziert, dass man so kleine Funkzellen bauen kann. Und ob das jetzt Kriegstechnik ist oder nicht, keine Ahnung. Also, weiß nicht, da soll sich auch jeder davon... Also es geht eh noch, bis wir das kriegen.
Bei CDMA steckte die Militärtechnik sogar einen Namen.
Ja, genau, eben.
Also,
ja. Also grundsätzlich, so richtig wisst man ja tatsächlich nicht, was so irgendwie diese ganze Funkstrahlung mit dem menschlichen Körper macht, aber ob das jetzt alles irgendwie Gift ist und weiß ich nicht. Also es ist sicher keine gute Idee, sich irgendwie den Kopf in die Mikrowelle zu halten, jeden Tag 4 Stunden lang. Aber
allein auch ein paar Sekunden.
Ja.
Es lässt sich ja schon sagen, umso hochfrequenter, umso geringer die Eindringtiefe.
Ja, genau.
Und alle Netze, haben wir gesehen, wurden immer hochfrequenter. Genau. Dementsprechend nimmt tendenziell die Gefahr ab.
Also
gleichzeitig, Entschuldigung, muss man, weil die Strahlenbelastung pro Aufstellungsort einer Antenne quasi schon am Limit ist, muss man dort alte Antennen demontieren mit dieser hohen Eindringtiefe, um die neuen aufstellen zu dürfen. Ja. Folglich ist im Schnitt zu erwarten, dass die Strahlenbelastung abnimmt.
Ja, genau.
Und also das ist jetzt so eine logische Kette für mich und tragt die raus in die Welt, wenn so Verschwörungstheoretiker ein bisschen für Logik noch zu haben sind. Kann man das nicht quasi
das erste Problem.
Ja. Ja, natürlich, das ist genau der Grundsatz, wo man die nicht mehr kriegt, aber...
Genau.
Weiß ich nicht. Also ich finde da ganz andere Fragen interessant. Ich finde die Frage, ist das physisch schädlich? Das ist die eine Frage, aber die andere Frage ist, welche Daten würden...
Ja, klar, das ist aber halt immer Thema, wenn man irgendwie Daten durch die Gegend schickt, wer sammelt die?
Ja, aber wir rollen jetzt hier mal so flächendeckend Messwerte aus. Was wird denn eigentlich so gemessen? Hast du da einen Eindruck?
Also,
was konkret wird hier gemessen?
Das ist tatsächlich auch was mich so ein bisschen stört. Da gibt es dann irgendwie Leute, die sagen, jo, wir machen was Cooles mit LoRa und hier Low Power Wide Area Netzwerke. Und dann kleben sie auf die andere Seite, kleben sie irgendwie so einen 32-Bit-Mikrocontroller, der mit 300 MHz taktet und 2 Kerne hat und der halt Strom verheizt ohne Ende. Aber Hauptsache man hat irgendwie Low-Power-Wide-Area-Netzwerke und so richtig viele Anwendungsfälle, das ist tatsächlich, also das ist so bis auf irgendwie so Smart-Building-Geschichten und so. Und das ist, also meiner Meinung nach, ich brauche das alles nicht, aber... Das entscheiden ja Firmen, ob man das
braucht. Was sie konkret machen? Es gibt Firmen, die da konkret Projekte damit machen und Was machen die? Wir haben so eine Netzabdeckung gesehen.
Ja, also
was konkret messen die Leute so?
So Güterverfolgung. Wenn zum Beispiel.
Wird sie zum Beispiel in einen Container stecken.
Ja, genau eben. Also das meine ich mit Güterverfolgung. Da wird dann halt nicht mehr irgendwie, wenn jetzt die Lebensmittel vom Verladezentrum zum Einzelhändler des Vertrauens geliefert wird, nicht mehr davor die Temperatur gemessen und danach die Temperatur gemessen, da kommt halt in jede blöde Bananenkiste kommt so ein Modem rein oder in jede zweite Bananenkiste und dann funken die halt permanent los.
Also du kannst die Kühlkette lückenlos überwachen.
Genau, sowas zum Beispiel.
Vor allem weißt du, an welcher Stelle sie gebrochen ist, weil einfach sonst kannst du ja einfach nur so einen Detektor draufkleben oder hinterher siehst du, ja, war einmal kurzzeitig oberhalb.
Also so wird es ja tatsächlich gemacht. Also das ist zufälligerweise war das der Kontext, in dem diese Bachelorarbeit so entstanden ist. Das war eine Firma, die hat bis dahin so Datenlogger produziert oder unter anderem Datenlogger produziert. Und es war halt so, die Dinger schaltet man ein, wirft sie in die Kiste und nimmt sie danach raus und guckt, ob die rot oder grün leuchten. Und wenn sie halt grün leuchten, dann heißt es, es war irgendwie permanent unter 6 Grad. Und wenn es mal zu warm wurde, dann haben die halt rot geleuchtet danach. Und so könnte man das halt frühzeitig erkennen, aber ob man das jetzt braucht.
Ich finde es auch gerade interessant in Bezug auf die Daten, die da übertragen werden, ob da jetzt überhaupt eine Verschlüsselung nötig ist. Denn also, so schön es ist, wen interessiert es jetzt, wie warm es bei mir im Wohnzimmer ist? Genauso die Frage, wo kommt wie viel Licht an oder wie viel wird irgendwo an Strom verbraucht, wie ist die Spannung, keine Ahnung. Oh. Da man.
Metadaten verraten uns.
Ja, eben, also das ist. Viel weniger das Problem, dass da irgendwie jemand weiß, ob jetzt bei mir in der Bude irgendwie 25 oder 24 Grad hat, aber halt.
Also die Menge macht es und dann auch dahingehend ist es ja schon interessant, ob der jetzt halt 24 Grad ist und ob du zu Hause bist oder ob es dann im Winter halt nur 16 sind, damit es gerade nicht einfriert, aber du halt im Urlaub bist.
Oder du hast auch die Sache der Authentifizierung. Was passiert, wenn da falsche Daten eingespeist werden? Also es ist ja nicht nur verschlüsseln, sondern es ist auch signieren.
Ja. Obwohl dafür ist ja dann eher der andere
Schlüssel. Da braucht man Krypto dafür.
Krypto geht's nicht.
Ja, also. Ja. Nee, also.
Das ist schon gut. Nee, das geht nicht.
Das ist IS-only 20 Minuten. Ich finde die Diskussion da voll cool, aber ich habe halt noch mal eine technische Frage.
Ja.
Bei dem Narrowband IoT habe ich so ein bisschen rausgelesen, sagt ja das Endgerät quasi der fest installierten Basisstation, ich wache dann und dann wieder auf. Und dann hört die.
Wenn das die Basisstation kann und es das Funkmodem kann und es die Basisstation zulässt. Also das ist nur spezifiziert, dass das geht. Oder dass das möglich ist, ja.
Ja, also ich habe früher mal IEEE-Standards gelesen, ich kann mir ungefähr vorstellen, wie das formuliert ist.
Ja, genau. Also drum stehen hier auch so mega geile Zahlen wie irgendwie 485 Sekunden, wo man sich denkt, geil ey, das Ding kann halt über 400 Sekunden ausbleiben, aber in der Praxis sagt dann halt irgendwie Huawei oder wer auch immer die Basisstation gebaut hat, so weit können wir das jetzt leider nicht.
Aber wie ist es dann bei LoRaWAN? Muss da dieses Klasse-C-Gerät mit dem Empfänger wirklich kontinuierlich lauschen? Oder gibt es da auch irgendwie die Möglichkeit zu sagen, okay, alle Sensoren, die mich jetzt interessieren, haben sich gemeldet und die haben mir gesagt, dann melden sie sich wieder. So lange mache ich den Empfänger aus.
Also bei LoRaWAN schon bei Sigfox auch durch das, dass das halt irgendwie im ISM-Band ist man da so Richtlinien unterworfen, wie viel Zeit man. Also da ist immer dieses 1% Duty Cycle, das heißt, man soll nicht mehr als 1% der Airtime verbrauchen. Mhm. Und das regelt halt auch maßgeblich irgendwie dein. Also das ist zum Beispiel der Grund, warum bei Sigfox man nur irgendwie 140 Frames am Tag schicken darf. Und das, also sowas ähnliches gilt für LoRaWAN auch. Und das hängt dann aber bei LoRaWAN hängt es dann halt noch vom Spreizfaktor ab. Und
aber ich meine, wenn die überhaupt keinen Empfänger
drauf haben, da bei dem Arduino-Modul, dann kann ich die auch nicht zwingen, als Infrastrukturbetreiber in Anführungsstrichen meinen Vorstellungen von einem guten Timeschedule zu folgen. Sondern das Gerät angeschaltet, meldet sich irgendwann und ist eben die Frage, ob ich dann voraussehen kann, wann sich dann wieder meldet oder ob ich quasi den Receiver im Großen und Ganzen mitlaufen lassen muss.
Ja, also das Gateway muss die ganze Zeit laufen und so ein Gateway sammelt halt auch alle LoRa-Nachrichten, die es kriegt. Auch irgendwie, wenn man sich jetzt so ein privates Gateway nur für sich zu Hause hinstellt und es nicht an The Things Network angebunden hat, dann empfängt es trotzdem erstmal die The Things Network-Nachrichten, kann aber halt damit dann nichts anfangen. Und lässt die dann fallen, gemäß Standard.
Also, du gehst in eine Datenbank. Du gehst auch nicht hin, empfängst draußen so unsolicited irgendeine Nachricht. Das gibt es eigentlich nicht in der Form. Ne?
Wie?
Naja, das Gerät draußen sendet und empfängt dann gegebenenfalls noch was von der Zentralstation. Oder schickst du auch irgendwann beliebig Kommandocodes nach draußen?
Das ist genau das, was so Class-B-Geräte schon. Oder was für diese Class-B-Geräte vorgesehen ist, dass die eben, nachdem sie Daten gesendet haben, irgendwie eine Zeit lang noch zuhören und auf irgendwie Nachrichten warten. Aber was halt eigentlich meiner Meinung nach ein massives Problem ist, ist so Dinge wie Software-Updates oder so. Also allgemein irgendwie, da gibt es halt keinen Rückkanal. Die Daten werden geschickt und dann macht man das Radio wieder aus. Man wartet nicht mal auf irgendwie, ob die Nachrichten angekommen sind. Es gibt keinen Rückkanal. So, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwas misst, dann könnte man sich ja vorstellen, da hat man irgendwie ein tolles Webfrontend, wo man dann einen tollen Graphen sieht, so von einem Temperaturverlauf, und dann sagt man, ja, aber ich will jetzt, also Temperatur messen und Messwert übertragen, das kann ja getrennt voneinander laufen. Und dann sagt man jetzt aber, ich will irgendwie doppelt so oft die Temperatur messen und dann halt das gebündelt beim nächsten Mal wieder schicken. Da gibt es keine Möglichkeit, das auf dieses Gerät über LoRaWAN zu bringen. Da muss jemand hingehen und irgendwie halt Software drauf spielen. Also für Class-A-Geräte. Und ja.
Kommt es durch diese Frequenzspreizung oder wie wird da verhindert, dass jetzt einfach zwei LoRa-Geräte sich gegenseitig übersprechen?
Die funken auf mehreren Kanälen gleichzeitig. Also die funken auf bis zu 3 Kanälen gleichzeitig. Und das ist auch das Haupt, oder was mich am meisten an diesem Shield hier stört. Es ist nur in der Lage, auf einem Kanal zu empfangen. Da gibt es Gateways, die können irgendwie 8 Kanäle oder so empfangen und die kosten halt irgendwie tatsächlich gar nicht so viel. Es gibt von RAK Wireless, das ist, schreibt mal RAK, gibt es ein Gateway, das kostet, also das ist auch so ein Arduino, so ein Raspberry Pi Shield, das kostet irgendwie 110 Euro oder so. Und das kann dann halt auf 8 Kanälen empfangen. Und also 8 Kanäle gleichzeitig. Das heißt, wenn irgendwie 8 Knoten gleichzeitig Daten senden, dann wenn die alle sich irgendwie...
Ja, wenn die nicht gerade alle auf den gleichen 8 genau, selben 3 Kanälen senden.
Genau, dann können die Nachrichten alle empfangen werden.
Das heißt also, auch gerade da haben dann die Class A-Geräte nochmal mehr Probleme, weil es wirklich nicht signifikant, also weil es nicht bestätigt werden kann, weil sie auch gar nichts von ihrer Umwelt mitkriegen.
Ja, genau.
Macht das dann ein Class-B-Gerät schon? Das ist, ist das irgendwie so grundsätzlich?
Also,
Class-B ist ein Mischmasch.
Du kriegst aber, also egal bei was, du kriegst nie irgendwie eine Bestätigung, dass Nachrichten angekommen sind. Also wenn ich dieses Ding hier nehme und das irgendwie die Antenne abschraube und es dreimal in eine Blechkiste einpacke, dann läuft es friedlich weiter vor sich hin. Das merkt nicht, dass es eigentlich nirgends hinschickt. Und auf meinem The Things Network Web Interface wird halt einfach meine JSON-Datei mit den Daten nicht mehr länger. Also das ist halt alles, das nimmt dir alles LoRa nicht ab, aber das nimmt dir das also die weder Sigfox noch die anderen, die Mobilfunk, also die Protokolle aus dem Mobilfunkbereich auch nicht ab. Das ist tatsächlich, also das ist wirklich, das ist auch meiner Meinung nach das Hauptproblem an den Dingern. Die haben einen sehr eingeschränkten Anwendungsfall. Also mehr als irgendwie ein paar Messwerte damit messen und die irgendwo hin übertragen will man damit auch eigentlich nicht. So, und alles, was irgendwie mehr ist, muss man sich dann Gedanken machen.
Kann es passieren, dass mehrere gleichzeitig senden und das dann kollidiert und nicht empfangen werden kann?
Ja, klar.
Und woher kommt die Backoff-Time oder so? Wo sind wir? Eigentlich gar nicht. Kann es passieren, dass sie immer synchron gleichzeitig versuchen und gerät jedes Mal dann? Oder gibt es da so eine Rennen?
Ja, also die. So. Na, wie heißt das? Also das war vor meiner Zeit. Früher hat man ja irgendwie Ethernet mit so einem Token-Ring gemacht. Und da gab es was, das hieß Aloha. Da hat man erstmal kurz gehört, ob schon jemand Daten auf diesem Bus sendet. Und falls nein, also beziehungsweise man hat gesendet und hat dann mitgehört, ob es zu einer jemand anders gesendet hat, ob es eine Kollision gegeben hat, und dann hat man eine zufällige Zeit gewartet, bis man es nochmal probiert hat. Und so wird es da auch gemacht.
Also das Carrier ist auch Sense Multiple Access. Carrier Sense Multiple Access.
Ja, genau. Also ziemlich schlupf halt eigentlich. Aber ja, funktioniert und ja auch.
Das erkennt das Gerät selbst. Okay. Das weiß also im letzten Nachricht war Schrott.
Während
der ersten
Als ich
gesendet habe, waren auch andere am Senden?
Genau. Also
und macht es dann nochmal?
Also das Ding erkennt selber, dass eine Kollision ist gerade.
So habe ich das jetzt gerade verstanden.
Das ist ein bisschen problematisch, weil das ist halt alles meiner Meinung nach nur so halbgares Zeug, weil dann hat man irgendwie einen Chip und dann hat man nur so eine halbgare Bibliothek, die so nur zwei Drittel der Funktionen implementiert, die der Chip kann. Und so, und theoretisch ja, in der Praxis weiß ich nicht, ob das immer so stimmt, da hängt es nämlich maßgeblich von irgendwie.
Aber einen Full Qualification Test würde man nicht bestehen mit dem Ding.
Das ist auch meiner Meinung nach noch ziemlich viel cooles Bastelspielzeug, aber ob man das jetzt irgendwie.
Mission Critical.
Ja.
Das Problem tritt auch, also immer weiter verschärft, je mehr Gelände es davon.
Ja, genau. Gibt. Ja, genau.
Irgendwann ist das ein Problem.
Ja, genau, also irgendwann schreit halt immer jemand.
Ja, genau. Und ab da geht nichts mehr.
Ja.
Trotzdem finde ich es ziemlich cool, dass die Freifunk Community da bestellbar bei Gateway ist. Sobald sich das Narrowband Internet of Things da durchsetzt, dann hast du halt eben nur die Geschäftskunden, die teure Business-Tarife für abschließen.
Genau.
Und bei sowas
also das
kann man ja auch mal selber einen Sensor an irgendeinen Container dran packen.
Ja, genau, also so ein LoRa-Gateway, das kann man sich zu Hause hinstellen. Und das da hinten unter dem Tisch steht, das steht auch sonst bei jemand anders zu Hause. Stand.
Steht mal wieder.
Ja, okay. Aber bei jemand anders zu Hause. Ja, genau, bei nochmal jemand anders zu Hause. Beim Eigentümer zu Hause.
Ich habe keins.
Nicht mehr. Du hast ja das von Stadtwerken.
Ja. Deswegen habe ich ja 3 Tage Fehlersuche gemacht, um festzustellen, dass ich keine Pakete mehr komme, um dann festzustellen, dass Stadtwerke ihr Gateway demontiert haben.
Die Eierkonzession.
Ey.
War
aber nicht der einzige Bug. Also, okay. Ich habe währenddessen andere eingebaut. Also,
genau. Gibt es sonst noch Fragen? Ja.